Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen an alle Weihnachtsfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben es fast geschafft, ihr habt es fast geschafft. Der Adventskalender neigt sich dem Ende zu, heute am 21. Dezember. Aber wir sprechen weiterhin über den ESC. Neben mir sitzt Johannes und der sieht heute so richtig glücklich.
Urlaub!
So laut!
Es ist erst 6 Uhr morgens, wir können uns jetzt zu normalen Zeiten treffen.
Schreit der mir hier rum?
Urlaub!
So glücklich habe ich dich ja... Wann warst du denn das letzte Mal so glücklich?
Ach, ich weiß es nicht. Gefühlt noch nie.
Ja, das letzte Mal so glücklich habe ich dich gesehen 2023, als Loreen den ESC gewonnen hat.
Wahrscheinlich war das mein letztes Glück. Nein.
Sonst bist du doch immer so neutral wie die Schweiz.
Nee, bestimmt. Nee, das ist der Gedanke, wir nehmen ja im Oktober auf. Ich werde dann Urlaub haben an diesem Tag schon. Ich muss nicht mehr zur Arbeit. Bis Januar. Das ist schön.
Ja, ich freue mich auch für dich.
Für dich auch.
Ich habe ja auch Urlaub.
Ja.
Urlaub!
Ich hoffe, ihr bald auch und ich hoffe, ihr müsst am Weihnachten nicht arbeiten. Wenn, dann habt ihr irgendeinen verantwortungsvollen Job, wo ich sagen muss, Hut ab. Habe ich auch über Jahre gemacht, wo ich Weihnachten arbeiten musste.
Ja, aber Moment mal. Wir haben ja auch extra für Berufstätige eine Weihnachtsfolge am 24., die man
natürlich
heimlich auf dem Klo dann hören kann. Die ist nämlich gar nicht lang.
Also und von den Vorgesetzten ist wahrscheinlich eh keiner da. Ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mal auf dem Klo hören, sondern so.
Ja, und ihr könnt natürlich auch jetzt aufhören, uns zu hören und dann alle restlichen Folgen am 24. hören, wenn ihr wirklich Leerlauf oder Langeweile habt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Bernhard, wir machen heute den geschichtlichen Abschluss in der Schweiz beim ESC.
Das Geschichtsbuch schließt sich
Das heute. Schließt sich, weil wir nicht vorblättern können für 25.
Vielleicht, jawohl.
Ja.
Das machen wir aber erst morgen. Da kommt ja noch unser Blick in die Glaskugel. Aber steht in dem offiziellen Buch nicht drin.
Nee, deswegen, das ist so ein Extrabuch.
Ja.
Das ist so ein neues Kapitel.
Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir haben bei Luca Henny aufgehört und dann haben wir über Guilty Pleasures gesprochen.
Genau, und dann kommen wir zu 2020. Da, beim ausgefallenen Jahrgang, haben sie Jean Stiers ausgewählt mit Reporemore. Das wäre bestimmt auch ein interessanter Song gewesen. Der wäre in den Wettquoten nämlich relativ weit oben gelandet.
Da sagt ja, okay, das sagen ja viele Länder. Neben Litauen, Island, Norwegen und Bulgarien, sagt ja auch die Schweiz, den Jahrgang hätten wir locker gewonnen.
Norwegen hast du jetzt reingebracht.
Oh, lass das doch einmal stehen.
Ja, natürlich, Island hätte den Jahrgang gewonnen. Egal.
Aber über die reden wir nicht. Nee. Also bleiben wir bei der... es wäre durchaus möglich gewesen, dass die Schweiz am Treppchen auf jeden Fall gekratzt hätte.
Das tat man nämlich im Folgejahr. Da wählte man Jean Stiers aus, wieder mit Tout l'Univers. Das war der Song, mit dem er dann 2021 wirklich auf der ESC-Bühne stand. Und es lief gut, man wurde Dritter. Also man setzte den positiven Trend von Luca Henny 2019 fort.
Ja, und zwar mit einem sehr begabten Menschen, der ja stimmlich auch hervorstach. Das war ja grandios. Ne?
Ja, und zu Recht gewann man auch damit das Halbfinale.
Ja, also eine richtige Erfolgssträhne jetzt.
Ja, mit 2 okayen Platzierungen. Es war dann 2022 und 2023, dann jeweils Platz 17 und Platz 20. Aber man war im Finale, also keine komplette Durststrecke.
Ja.
Nur um 2024 nochmal den ganz großen Vogel abzuschießen. Nämlich Nemo kam, sah und siegte 2024 mit The Code.
Ja, und da schließt sich ja der Kreis wieder. Wir befinden uns im Skandal, ja, schlechthin haben wir die ersten 13 Folgen unseres Podcasts ja drüber gesprochen. Und im Skandal, ja, hat dann Nemo, vielleicht gerade auch wegen den ganzen Skandalen, mit der Schweiz dann aufs Treppchen gebracht.
Ist sehr interessant. Nemo setzte sich durch, war auch lange Zeit in den Wettquoten ja auch favorisiert.
Ja, tatsächlich... aber dann beim Televoting nur Viertplatzierter. Mhm. Und es gab eine relativ große Konkurrenz, aber man konnte sich ja auf niemanden einigen. Und dann wurde es dann nachher die Schweiz.
Der kleinste gemeinsame Nenner fand ich was irgendwie. Im Halbfinale konnte man das nämlich noch nicht, da wurde man nämlich nur Vierter.
Ja, hochinteressant. Es war spannend.
Ja, auf jeden Fall. Auch irgendwo spektakulär mit dieser drehenden Scheibe.
Auf der Nemo dann getanzt ist.
Mhm. Und gesungen hat, also das muss man auch sagen, ist ja auch eine Riesenleistung. Ich glaube, dass da viele das nicht hingekriegt hätten.
Ach, es war definitiv, war das verdient. Das war ein toller Auftritt, tolle Stimme, tolle Performance. Auch im Vorhinein schon ein sehr, sehr interessanter Song. Der hat mich persönlich jetzt nicht angesprochen. Aber
nee, es mich war auch nicht.
Gut durchdacht, verschiedene Musikstile, eine tolle Stimme, ein tolles Musikvideo. Da hat man wirklich sehr, sehr viel rein investiert und man hat sich ordentlich was dabei gedacht.
Die Schwester von Nemo hat das, glaube ich, produziert.
Und hat es nicht auch entweder Thea oder Salena von Edgar Allan Poe geschrieben? Ich glaube, mitgeschrieben, ja. Das ist eine Vermutung.
Ja, ist eine sehr interessante Sache. Auch fand ich, wusste ich persönlich über Nemo nicht, dass Nemo wirklich Nemo heißt. Nemo Mettler, der bürgerliche Name.
Ja, und insgesamt haben wir es ja mit einer sehr, sehr spannenden Person zu tun. Und wir haben es mit der ersten non-binären Person zu tun, die den ESC überhaupt gewonnen hat. Damit hat man also insgesamt neue Maßstäbe beim ESC gesetzt und sich nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich meiner Meinung nach in die richtige Richtung bewegt.
Zumindest in Sachen Weltoffenheit und dass es egal ist, wer man ist. Ich glaube, das ist das Wichtige. Das richtige Zeichen auch irgendwo. Gerade bei diesem Skandaljahrgang, da haben wir, glaube ich, auch in unserer Nachanalyse des ESCs 2024 auch drüber gesprochen, dass das vielleicht das richtige Zeichen ist im Endeffekt.
Man hat damit natürlich auch bewirkt, dass viele Länder jetzt weitere 10 Jahre nicht zum ESC zurückkehren werden. Aber die brauchen vielleicht noch ihre Zeit. Schöne weihnachtliche Grüße.
Ich glaube auch, dass es irgendwo diesen Bogen spannt in der Hinsicht, dass der ESC immer ein bisschen progressiver war als der Rest der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen dahin.
Ich sehe das genauso. Und ich finde, die Schweiz zeigt einmal ganz deutlich, man gewinnt als ESC-Land eigentlich relativ selten spontan aus dem FF. Mhm. Das hat ja zum Beispiel Kroatien nicht geschafft, das hat Finnland nicht geschafft, sondern die Schweiz ist ein ideales Beispiel dafür, damit man sieht, man baut sich erstmal so ein bisschen Standing auf.
Ich glaube es auch.
Man muss so seine Richtung finden, allein, dass die Schweiz jetzt seit Luca Henny intern auswählt, auch, ich glaube, sehr, sehr gut überlegt, was kann auf jeden Fall schon mal einer Jury gefallen. Weniger Trash, mehr Qualität, mehr musikalischer Background, mehr Stimme. Und dass du dann immer die Chance hast, das hat oft nicht geklappt, zum Beispiel auch bei Marius Bär und auch nicht bei Remo Forrer. Aber das kannst du nicht garantieren, weil wenn du ein Lied hast, was die Jury mag und dann das Publikum noch drauf geht, dann kannst du es schaffen. Und das muss man sich aufbauen. Und die Schweiz, das ist ja auch ideal veranschaulicht, das haben wir in den letzten Folgen ja auch gesehen, die hatte diese Phase, in der es überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt haben die einen Lauf. Und ich glaube tatsächlich auch, das wird die nächsten 5, 6, 7 Jahre, wenn die so weitermachen, auch so bleiben, dass die Schweiz in regelmäßigen Abständen immer ein Contender ist für die Top Ten.
Meinst du?
Ja, ich glaube wohl. Also ich glaube, damit hat man sich jetzt wirklich was aufgebaut.
Ich glaube, es ist eher eine Sache von Publicity, denke ich auch. Die Buchmacher haben einen ganz, ganz großen Einfluss auf diesen Wettbewerb. Und die sehen natürlich, wenn Künstler XY mit der gleichen Delegation funktioniert, weil die es schaffen, das Staging, den Künstler gut zu positionieren, in der Auswahl richtig waren, dass man nicht auf der ESC-Bühne am Ende sieht, oh Gott, da ist keine Ausstrahlung, da ist keine Performance gescheit da, da ist Stimme ist nicht vorhanden und die schaffen es auch nicht mit Backings zu kaschieren. Da ist Vertrauen der Buchmacher, denke ich, dann in diese Delegation da. Als wenn jetzt, ich will keine Namen nennen, aber mir fallen so einige Delegationen ein, die in den letzten Jahren immer mal wieder daneben gegriffen haben.
Durchaus.
Wo man dann eigentlich einen guten Song hatte, Belgien, in den letzten Jahren. Wo man einfach keine Vertrauen hat in die Delegation, egal wie gut die Studioversion ist. Und ich glaube, das ist das, was vor allen Dingen sich aufbaut. Wenn du nämlich in den Wettquoten schon so tief die ganze Zeit bist und nicht eine Überperformance hast, sondern vielleicht nur einen sehr guten Auftritt, dann wirst du niemals die Chance haben zu gewinnen. Wenn du vorm ESC in den Wettquoten auf 25 stehst, dann musst du schon so einen Eleni Forera-Auftritt haben in so einer Probe und dich von allem anderen so abheben, dass es so gut ist. Das gibt's, glaube ich, eigentlich fast nie. Diesen Rise Like a Phoenix oder Fuego-Moment, den gibt's nur alle 10 Jahre.
Ja, aber die sichere Bank, dass Buchmacher, bevor überhaupt Quoten rauskommen, schon sehen, da wird Qualität kommen und dich ins Mittelfeld platzieren zumindest. Ja. Ich glaube, das hat die Schweiz geschafft und das war auch mal anders. Und das ist harte Arbeit gewesen.
Du, ich glaube, dann jetzt vielleicht für Markus Bär Oder für Remo Forer auch anders laufen können.
Oder für Riker.
Oder für Riker. Durchaus. Ich denke, wären Time Bell jetzt letztes Jahr angetreten, die wären ins Finale gekommen. Oder wenn die nächstes Jahr, unabhängig vom Gastgeberland, dass man vorqualifiziert ist, wenn die nach Luca Hänni angetreten wären oder nach John Stiers, die wären auch ins Finale gekommen.
Siehst du, und das meine ich.
Ja, das ist dieser Faktor.
Und dann nehmen wir uns jetzt ein Messer als Deutschland und schneiden uns von dieser Sache der Schweiz eine Scheibe ab. Imaginäres Messer natürlich.
Natürlich, imaginär. Ich denke, man versucht immer schon diese Scheibe Käse von Schweden zu bekommen, aber ich glaube, das klappt irgendwie noch nicht.
Das ist eine Scheibe Brot.
Ja.
Eine Scheibe Knäckebrot.
Knäckebrot?
Ja, Käse müsste man sich von Holland
abschneiden. Ach so. Das Knäckebrot bricht so schnell, deswegen klappt es ja nicht.
Als Deutschland wären wir natürlich auch mit einem Stück Pizza aus Italien zufrieden. Da könnten wir uns auch noch was von abmachen.
Nee, wir machen einfach dann die Kopie des Sanremo-Festivals in irgendeine Stadt in Deutschland und dann läuft das schon.
Ich denke, wenn dieser Podcast rauskommt, wissen wir ja auch, wie der NDR es macht. Ich bin absolut optimistisch. Und für alles andere, was wir noch nicht wissen, gucken wir morgen in die Glaskugel. Denn ihr wisst ja, es gibt immer zwei Folgen, bei denen uns nichts mehr einfällt, weil wir alles besprochen haben. Das heißt, wir gucken morgen in die Glaskugel und sagen euch voraus, was beim ESC 2025 passieren wird. Und danach gibt es Weihnachtsgedichte.
Folgt uns so lange auf TikTok,
wenn ihr es noch aushalten könnt. Und gerne natürlich auf Instagram
oder auf YouTube.
Und morgen geht es dann an gewohnter Stelle weiter.
Bis dahin.
Auf Wiederhören.